Ach so.
Herzlich willkommen zu Ach so, dem Podcast für mehr interkulturelles Verständnis, Impulse für das Schulleben. Wir wollen Fragen, die sich im Schulalltag ergeben, aufzeigen, Lösungsimpulse bieten und für mehr Verständnis im Miteinander werben. Wir, das sind Eylem Emir, Türkin mit arabischen Wurzeln, langjährige Stadtteilmutter, Erzieherin und interkulturelle Trainerin, Heidemarie Brosche, seit 1977 Mittelschullehrerin und Fachautorin im Bildungsbereich und ich, Marion Buck-Kluger, Journalistin und examinierte Grundschullehrerin. Über ihre Erlebnisse und Erkenntnisse sprechen wir heute zum vierten Mal. Heute zum Thema »Mach du das für mich«. Um was geht es? Immer wieder werden die Eltern um aktive Mithilfe gebeten. Ihr Engagement ist gefragt. Doch die sind da nicht unbedingt begeistert. Eylem, erleben Sie das tatsächlich so? Haben Sie uns ein konkretes Beispiel?
Ja, in der Tat. Zu Beginn des Schuljahres wurden die Eltern gebeten, die Schulbücher ihrer Kinder einzubinden. Die Klassenlehrerin erklärte ausführlich, wie das geht, und auch ich zeigte es einer Mutter noch einmal. Da aber meldete sich, ich kann das nicht. Ich zeigte es ihr erneut, doch die Mutter bat, machst du es für mich? Die Lehrerin und ich machten ihr wirklich deutlich, dass sie das Einbinden selbst lernen muss. Schließlich habe ich mich mit ihr in einen separaten Raum verzogen und das noch einmal gemeinsam mit ihr gemacht. Irgendwann endlich konnte sie es und ich ließ auch nicht locker, bis sie auch den deutschen Begriff Buch einbinden verstand. Diese Mutter ruft mich sehr oft an. In ihr steckt noch immer die Gewohnheit, ich hole mir die Hilfe, wenn ich etwas nicht gut kann. Sie kommt einfach nicht auf die Idee, die Sachen langsam selber in die Hand zu nehmen. Denn natürlich möchte sie keine Fehler machen. Sie ist sich sehr unsicher und möchte die Verantwortung deshalb nicht übernehmen. Das sollen die machen, die dafür zuständig sind. Sie ist von ihrer kollektivistischen Kultur noch immer stark geprägt.
Zum Thema kollektivistische Kultur kommen wir gleich nochmals. Aber zunächst die Frage, wie reagieren die Lehrkräfte auf solch ein Verhalten?
Nicht nur Lehrkräfte, sondern auch pädagogische Fachkräfte, also Menschen, die mit den bildungsfernen Familien zu tun haben, schütteln oft den Kopf und stöhnen. Eine pädagogische Fachkraft, die fast nur mit Migrantenfamilien zu tun hat, sagte einmal zu mir, es gibt schon viele nette Eltern, aber manche können so fordernd sein, selbst aber ergreifen sie kaum die Initiative, sie übernehmen keine Verantwortung und wenn es am Ende Schwierigkeiten gibt, verlassen sie sich ganz selbstverständlich darauf, dass ihnen schon jemand helfen wird. Das ist doch richtig unverschämt, oder?
Können Sie da zustimmen? Sind die Eltern wirklich so unverschämt?
Ich kenne dieses Verhalten natürlich. Es sieht dreist aus und in manchen Fällen ist es auch vielleicht so. Das können wir nicht ausschließen. Die Menschen sind unterschiedlich. Aber öfter steckt keine Dreistigkeit dahinter, sondern wieder ein klassisches kulturelles Missverständnis. Wenn für diese Menschen etwas eine Last ist, wenn sie etwas nicht können, dann erwarten sie, dass jemand anderes die Aufgabe übernimmt. Das ist normal für sie. Das hat etwas mit der kollektivistischen Kultur zu tun, aus der sie kommen.
Ich glaube, das müssen Sie uns erklären. Wie vorher bereits erwähnt, basieren diese Verhaltensweisen vielfach auf der Herkunft aus einer kollektivistischen Kultur, oder? Und wo ist der Unterschied?
Es gibt kollektivistische und individualistische Gesellschaften. Individualismus ist geprägt von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Diese bestimmen die Werte und Normen und so entsteht die Kultur. Und in sogenannten kollektivistischen Gesellschaften gibt es ein starkes Wir-Gefühl, ein starkes Netzwerk. Diese bestimmen die Werte und Normen und so entsteht die Kultur. Die Gruppe im Vordergrund, nicht das Individuum. Egal, ob es dabei um eine Familie, einen Stamm oder ein ganzes Volk geht, die einzelnen Mitglieder verstehen sich als Teil einer Gemeinschaft, in der alle loyal zueinander halten und sich gegenseitig unterstützen. Gleichzeitig hält man sich auch aber an die gemeinsamen Regeln. Und die Hierarchie, die herrscht, die wird voll anerkannt. Man unterwirft sich. Es herrscht eine große Machtdistanz. Ein Großteil der Migranten und Geflüchteten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, die stammen aus kollektivistisch geprägten Ländern. Ausgeprägter Individualismus ist ihnen fremd und das hat in der Schule große Auswirkungen.
Heidi, war Ihnen das als Lehrerin bewusst?
Klar wusste ich ein bisschen was über kollektivistische Kulturen. Aber wie sehr das in die Schule reinspielt, wurde mir erst durch die Gespräche mit Elem in der ganzen Tragweite bewusst. Ich finde, so etwas kann man als Lehrkraft gar nicht früh genug wissen. Ich habe da sogar ein wunderbares Beispiel. Da wäre es nämlich richtig gut gewesen, ich hätte das früher gewusst. Ich habe ja viele Jahre die ERG-Schülerzeitung als Lehrkraft betreut. Und in den letzten Jahren gab es immer mehr Redaktionsmitglieder, die jede Woche kamen und fragten, was machen wir heute? Da war gar keine Eigeninitiative. Ich habe immer wieder leidenschaftliche Appelle an die Schülerinnen und Schüler gerichtet. Bringt doch bitte Themen mit. Überlegt euch bis zum nächsten Mal etwas, was für eure Mitschüler interessant sein könnte. Und immer, immer wieder hörte ich, was machen wir heute? Ich war manchmal echt empört bis wütend, vor allem aber verständnislos. Jetzt sehe ich das ein bisschen anders.
Können Sie uns das mit der kollektivistischen Kultur doch nochmals genauer erklären?
Ich versuche es mal. Also, in kollektivistischen Kulturen werden die Menschen in Großfamilien oder in andere Wir-Gruppen hineingeboren. Das heißt, es gibt kein Ich, es gibt nur Wir. Und deshalb spielt die Selbstkompetenz in der Form, wie sie hier auch brauchen, kaum eine Rolle. Man beschützt sich in diesen Kulturen gegenseitig und erhält im Gegenzug auch Treue. Das heißt, auch wenn meine Gruppe oder Familie im Unrecht ist und mir dies bewusst ist, setze ich mich für sie ein und nehme sie in Schutz. Und das heißt wiederum, Meinungen sind durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe vorherbestimmt. Dann in kollektivistischen Kulturen teilt man miteinander zum Beispiel auch finanzielle Mittel. Ob es dem Einzelnen gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Das macht man einfach so. Gemeinsame Interessen sind in diesen Kulturen wichtiger anzusehen als Interessen von einzelnen Personen. Harmonie und Einigkeit in der Gesellschaft sind angestrebte Ziele. Und wenn da einzelne Personen unglücklich damit sind, spielt das schlicht auch keine Rolle. Das Privatleben wird also von der Gruppe beherrscht. Deshalb sind Begriffe wie Privatsphäre total fremd. Diesen Begriff habe ich selbst zum Beispiel erst in Deutschland kennengelernt. Und so lernen die Kinder von klein auf in der Wir-Form zu denken.
Das klingt natürlich ganz anders als bei uns, Heidi.
Naja, wir setzen auch in der Schule natürlich auf Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, also eigentlich genau auf das Gegenteil. Klar gibt es auch in unserer Gesellschaft kollektivistische Merkmale. In manchen Milieus, etwa in Dorf- oder Glaubensgemeinschaften, kann das Wir-Empfinden noch ganz schön groß sein. Aber gerade die Großstädte, in denen der überwiegende Teil der Menschen mit ausländischen Wurzeln lebt, sind doch deutlich individualistisch geprägt. Eines muss ich jetzt aber klarstellen. Es gibt natürlich auch unter deutschstämmigen Eltern solche, die sich nicht einbringen und froh sind, wenn man ihnen alles abnimmt. Aber bei denen ist es halt nicht kulturell geprägt und es ist nicht so sehr die Regel. Vielleicht soll man überhaupt an dieser Stelle mal wieder das betonen, was uns beiden so wichtig ist. Wir wollen mit dieser Serie nicht den Eindruck erwecken, als seien alle Zugewanderten gleich. Sie sind unterschiedlicher Abstammung, stehen unterschiedlich zum Thema Religion, sind vermutlich auch nicht alle gleich integrationswillig und so weiter und so fort. Kurz, Verallgemeinerungen sind vollkommen fehl am Platz. Die Gruppe der Menschen mit Migrationshintergrund ist so heterogen, dass Lehrkräfte ohne Vorurteile auf jede einzelne Familie offen und unvoreingenommen zugehen müssen. Es gibt jede Menge Familien mit Migrationshintergrund, die sehr gebildet sind, die vorbildliche Beziehungen zu ihren Kindern führen, die wunderbar integriert und eine reine Bereicherung für diese Gesellschaft sind. Da es uns aber wichtig ist, dort zu helfen, wo es immer wieder zu Problemen kommt, widmen wir uns in diesem Podcast speziell den Migrantenfamilien, die wenig oder keine formale Bildung haben, die also oft bildungsfern oder sozial schwach genannt werden. Wir wollen erklären, wie die kulturellen Hintergründe in Kombination mit wenig formaler Bildung zu großen Herausforderungen werden können. Und ja, dabei kann es zu gewaltigen Missverständnissen kommen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Zum Beispiel zu dem Missverständnis, dass wir mit dem Finger auf Menschen zeigen. Ganz klar liegt uns nichts ferner als dies. Aber wir sind einfach auch uns sicher, es ist weder zielführend, die Schuld an den Passungsproblemen einzig und allein im deutschen Schulsystem zu suchen, noch sie einzig und alleine den Familien anzulasten. Es geht überhaupt nicht um Schuld, sondern darum, dass hier etwas zusammentrifft, was an vielen Stellen nicht gut funktioniert. Und nur wenn man da genau hinschaut, kann es besser werden.
Wir haben jetzt ja einige Beispiele gehört, aber natürlich könnte man sagen, das sind vielfach Themen, die sich doch im Privaten abspielen. Was hat das alles mit der Schule zu tun?
Zur individualistischen Kultur gehört hier ja zum Beispiel, dass die Kinder zur Mündigkeit erzogen werden. Und das Fundament der Mündigkeit besteht aus drei Faktoren: Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz. Und mindestens eine dieser Fähigkeiten ist bei Kindern aus kollektivistischen Kulturen jedoch meist nicht oder nur schwach ausgeprägt, die Selbstkompetenz. Denn diese ist in kollektivistischen Gemeinschaften schlicht nicht erwünscht. Und ohne die Selbstkompetenz fehlt den Kindern vieles, was in unseren Schulen hier als Tugend gilt.
Selbstkompetenz, wichtig, ja. Was fällt Ihnen aus der Sicht der Lehrerin dazu ein? Was haben Sie durch Elems Aussagen für eine Erkenntnis gewinnen können?
Ach ja, die Selbstkompetenz, die Elem gerade genannt hat, erwarten wir eigentlich ständig von unseren Schülerinnen und Schülern. Oder wir erwarten zumindest, dass diese daran mitwirken, sie zu erlangen. Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit zum Beispiel. Jeden Tag aufs Neue erwarten wir die bei schulischen Arbeitsaufträgen und bei den Hausaufgaben. Vielen Kindern mangelt es auch an Entscheidungsfähigkeit. Ich habe mir oft schon gedacht, sie brauchen endlos lange, um sich in den banalsten Angelegenheiten zu entscheiden. Jetzt weiß ich, dass sie es einfach nicht gewohnt sind, Entscheidungen zu fällen.
Elem, können die Kinder und vielleicht auch die Eltern sich da nicht einfach umstellen? Das wäre doch machbar.
Nein, so leicht ist das nicht. Kinder aus kollektivistischen Kulturen lernen all die Dinge nicht, die mit Selbst beginnen. Dazu gehören zum Beispiel Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Um diese Fähigkeiten zu erlangen, bräuchten die Kinder Gelegenheiten, sie zu üben. Aber diese Gelegenheiten werden ihnen in ihren Familien nicht geboten. Und die Eltern leben sie ihnen natürlich nicht vor. Ihnen wurden diese Gelegenheiten auch nicht geboten. Die Kinder und ihre Eltern sind es gewohnt, bei Bedarf Hilfe aus der Gruppe zu erhalten. Für sie ist das selbstverständlich.
So kann doch Schulleben und die Anforderungen darin nicht gelingen. Schule ist doch keine Einbahnstraße. Das klingt irgendwie sehr bequem.
Nein, das ist es eben nicht. Sie sind ja auch gewohnt, sich für andere Zeit und Kraft zu nehmen. Der andere ist dabei immer wichtiger als man selbst. Das ist eine ständige Gegenseitigkeit. Sicher hat es große Vorteile, aber eben auch große Nachteile. So beide Kulturdimensionen, also Kollektivismus und Individualismus, haben Vor- und Nachteile. Die Deutschen bitten höchstens einmal um Hilfe und auch dies nicht allzu oft. Was man hier selbst machen kann, macht man selbst. Man möchte keine Last sein. Sie leben aber ihr eigenes Leben, während Menschen aus dem Kollektivismus am Ende ruhig sagen können, ich habe für die anderen Familienmitglieder gelebt.
Kann man als Lehrkraft da irgendetwas machen, außer zu klagen? Schließlich geht es am Ende des Tages um ein Miteinander, das letztendlich den Kindern hilft, sich in der Welt zurechtzufinden.
Es ist ja so, egal, ob wir uns die Haare raufen oder Kinder und Eltern beschwören, auf unsere Linie umzuschwenken? So leicht ist es nicht, etwas, das so tief sitzt, über den Haufen zu reden. Deshalb ein paar Empfehlungen, die ich jetzt einfach mal gebe. Der erste Schritt kann wieder unser Verständnis sein, indem wir nicht mehr hadern. Dieser Schüler ist total unzuverlässig oder die sind alle total unzuverlässig. Sondern indem wir zunächst einmal wertfrei feststellen, die sind anders, weil sie es anders gelernt haben. Aus dieser veränderten Haltung heraus können wir anders mit dem umgehen, was sich uns als Problem darstellt. Von der ersten Klasse an müssen die Kinder gerade auch im Punkt Selbstkompetenz gefördert und gefordert werden. Ich habe bei ALE miterlebt, wie sie mit Erstklässlern, die wirklich fast alle kulturell kollektivistisch geprägt waren, Theater- und Tanzprojekte durchgeführt hat. Jedes einzelne Kind hat dabei sichtlich Verantwortung, Ausdauer, Konzentration und Selbstbeherrschung geübt. Die wuchsen förmlich über sich hinaus. Und ehe wir uns grämen, dass sich nur sehr langsam etwas bewegt, können wir uns denken, möglicherweise funktioniert das mit der Veränderung nur von Generation zu Generation. Vielleicht werden wir jetzt keinen Fortschritt sehen, aber unsere Kinder werden es erleben, dass sich etwas zum Guten verändert. Damit dies aber möglich wird, müssen wir jetzt anfangen, mit diesen Kindern und Eltern zu arbeiten. Wir tragen hier eine gesellschaftliche Verantwortung, auch für die nächste Generation. Und als letztes ist mir auch noch wichtig, auf keinen Fall sollen wir den Eindruck erwecken, als müssten zugewanderte Menschen sich komplett von ihrer Kultur verabschieden. Aber wenn es schulisch besser klappen soll, muss sich eben in manchen Bereichen etwas ändern.
Können, müssen Lehrkräfte das alles alleine leisten?
Nein. Deshalb wäre es ja so dringend nötig, dass sie hier mehr unterstützt werden. Zum Beispiel auch durch externe Fachkräfte. Eine gute Ganztagsschule, damit meine ich natürlich eine mit passenden Rahmenbedingungen, könnte hier viel leisten. Denn dann könnten auch an den Nachmittagen Fortschritte erzielt werden. Aber, und das betone ich, da muss ein entsprechendes Angebot da sein. Das kostet natürlich Geld, aber es ist sehr gut angelegt. Übrigens können hier auch Arbeitsgemeinschaften extrem wichtig werden. Dann nämlich, wenn sie den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit bieten, Konzentration, Ausdauer, Selbstbeherrschung und so weiter zu üben.
Wir sehen also, es geht nur im gegenseitigen Verständnis füreinander. Dass Menschen aus anderen Kulturkreisen nicht so agieren, wie wir uns das wünschen oder glauben, dass es richtig ist, hat nichts mit Respektlosigkeit den Lehrkräften gegenüber zu tun, sondern basiert auf Erfahrungswerten und Gelerntem, die Eltern wie Kinder aus ihrer Kultur mitbringen. Wir hoffen, auch heute in dieser Podcast-Folge ein wenig Verständnis dafür geschaffen zu haben und freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge zuschalten, wenn wir uns dem Thema: Wie wirkt sich Erziehung auf das Lernen aus? Widmen.